Hallo, guten Morgen, Martin. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hannover.
Guten Morgen, liebe Julia. Ja, zum ersten Mal haben wir hier die Stuttgart-Hannover-Connection am Start, ne? Ja. Also erstmalig. Und ich schaue in ein neues Arbeitszimmer bei dir rein. Sieht schön aus, muss ich sagen. Ich mag ja weiße Wände. Ich bin großer Fan von weißen Wänden. Deswegen für mich müssten da gar nicht so viele Bilder noch mehr hängen. Aber ich finde, das sieht schon mal sehr, sehr gemütlich aus.
Also sagen wir mal so, du schaust überhaupt in ein Arbeitszimmer rein. Vorher hatte ich gar kein Arbeitszimmer. Jetzt habe ich zum ersten Mal seit 10 Jahren Selbstständigkeit ein Arbeitszimmer und es hängt auch bisher nur ein Bild da. So.
Und du stehst vor allem, ne? Haben wir vorhin, also wir unterhalten uns ja vorher auch immer schon ein bisschen und hast du gesagt, du stehst jetzt, du hast dir einen Schreibtisch gegönnt, quasi, den man nach oben und nach unten fahren kann.
Ja, gegönnt und vor allen Dingen auch selbst aufgebaut. Und da war ich wahnsinnig stolz, als ich das Ergebnis dann gesehen habe. Und ich muss sagen, so ein höhenverstellbarer Schreibtisch, also an alle, die den noch nicht haben und sich mit dem Gedanken beschäftigen, es ist echt ein Game Changer, wie man so schön sagt. Also es ist wirklich sehr, sehr großartig, weil der lässt sich halt wirklich so total, also du kannst ihn auch also stufenlos quasi verstellen und es ist so ein tolles Gefühl auch mal so im Stehen, also gerade jetzt so bei Videokonferenzen so, man bewegt sich irgendwie ganz anders und hängt nicht immer so komisch vorm Rechner. Das ist wirklich großartig, also um
Du
mit den
beschreibst gerade
simplen Dingen des
meine
Lebens.
Position. Ich hänge, ich kauere an einem niedrigen Tisch auf einem Holzstuhl.
So wollte ich das jetzt nicht sagen. Aber es, also das kleine Investment, das lohnt sich schon. Ich habe da irgendwie was Nettes auch getan und wie gesagt, selbst eigenhändig zusammengeschraubt und ja, bin absolut glücklich damit. Ja,
Ich versuche mich jetzt mal in einer ganz schlechten Überleitung. Ja? Also wir wollen über
wir wollen
Richtungen
mit den
sprechen.
simplen Dingen das, ja.
Genau, und bei dir geht die Richtung heute nach oben. Ja? Und richtig
Stufenlos. Ja.
stufenlos nach oben. Traurige, erbärmliche Überleitung meinerseits. Aber wir wollen über Richtungen sprechen. Über Richtungswahlen auch in dem Sinne. Und wir haben gerade mal so ein bisschen zusammengetragen, wo gerade alles Richtung gefragt ist und wo gerade, in welche Richtung es gerade gehen kann. Und wenn wir uns einfach mal, wir haben uns vor 2, 3 Wochen, vor 3 Wochen, glaube ich, zum letzten
Oh.
Mal
Das ist schon über einen
gehört.
Monat her. Ich habe gerade
Oder über
gesehen,
einen Monat her auch.
13.06. war ist unsere letzte Folge veröffentlicht. Also es ist irre viel passiert in der Zeit.
Ich werfe das immer ein bisschen durcheinander, weil wir natürlich auch so mal telefonieren. Deswegen habe ich manchmal so ein bisschen Probleme, wann wir dann eigentlich noch auf Rec gedrückt haben und wann wir einfach so gesprochen haben. Aber wenn man sich das einfach mal anschaut, ich habe mal so eine kleine Liste gemacht und die ist definitiv nicht vollständig. Also Attentat auf Trump, Mittelstreckenraketen von den USA werden in Deutschland stationiert. Gestern Abend, also wir haben Montag. Gestern Abend hat Biden angekündigt, dass er aus dem Präsidentschaftswahlkampf ausscheidet. Stand gestern Abend war noch, okay, Harris soll wahrscheinlich übernehmen. Jetzt ist es
Ist aber
relativ
noch nicht
sicher.
sicher.
Es ist noch nicht sicher, aber es ist relativ sicher, sage ich jetzt mal so, dass es dann wahrscheinlich in die Richtung gehen soll. Natürlich auch wegen den ganzen Wahlkampfspenden, die schon gesammelt sind. Dann kann sie die natürlich übernehmen. Aber wie es da weitergeht, wissen wir auch nicht genau. Dann die ganze Geschichte Israel, Jemen und natürlich auch der komplette Nahostkonflikt hat sich auch nochmal extrem weiterentwickelt
Ausgeweitet, ja.
in den letzten Wochen. Die EM ist fertig gegangen, um mal so einen kleinen positiven Lichtblick irgendwie mit reinzubringen, auch wenn es natürlich große Aufreger aus deutscher Seite gab. Aber ich habe es überwunden. Ich glaube, wir können das an der Stelle ein bisschen kürzer machen. Dann natürlich den Haushalt, der noch nicht verabschiedet wurde, aber der jetzt mal als
Es gibt einen.
Diskussionsgrundlage. Es gibt einen, der dann nach der Sommerpause im Parlament nochmal diskutiert werden soll. Dann natürlich Starkregen, Hitze, also Wettergeschichten. Und dann kommen wir jetzt mal wieder, ich sage jetzt mal zum Thema Richtung nochmal. Wir haben in den USA schon, das wird eine krasse Richtungswahl werden. Aber natürlich stehen bei uns in den neuen Bundesländern die Wahlen nochmal an. Es gab eine Wahl in Frankreich, die Parlamentswahlen dort. Es gab Wahlen in Großbritannien. Auch Großbritannien, wo Labour quasi die absolute Mehrheit haben sie, glaube ich, ne? Also haben sie? Ich glaube ja. Also auf jeden Fall stellen sie die Regierung und stellen den
Genau. Haben schon, ja.
genau. Also da auf jeden Fall einiges und natürlich nochmal ein würde ich sagen, auch ein innenpolitisches Richtungsthema, was mich natürlich wieder geschockt hat, als ich das gesehen habe bei der Tagesschau, wie hoch die private Zuzahlung von der Pflegeversicherung mittlerweile ist. Also wir liegen da bei über 2.800 Euro pro Monat Zuzahlung, muss man immer sagen, wenn es zu einem Pflegefall kommt. Also auch Richtung ist ein großes Thema, definitiv. So, lange ausgeholt. Es stehen Richtungswahlen an und es gab ja auch schon Richtungswahlen, muss man sagen. Also es war ja natürlich auch EU und alles, ne? Also, ja.
Also vielen Dank, dass du das nochmal so, es ist ja wirklich, es sind absolut wilde Zeiten, sowohl politisch, gesellschaftlich als auch privat. Und ganz oft ist es ja so, dass ganz schnell irgendwie was auch wieder von der Prioritätenliste, von der inneren oder von der Aufmerksamkeitsschwelle sozusagen auch wieder ganz schnell verschwindet, weil da schon wieder irgendwie das nächste ist. Und das war ja längst, hast du ja selber gesagt, auch nicht vollständig. Da gibt es ja auch noch ganz viele andere
Definitiv nicht,
Themen,
ja.
die wir jetzt sicherlich vergessen haben. Einen Monat haben wir uns nicht gesehen. Monat ist eigentlich echt nicht lang, ne? So, und das sind so viele auf so unterschiedlichen Ebenen bewegende Themen. Also ich finde so dieses Thema Richtung, naja, vielleicht mal so ganz kurz noch zur EM, ne? Also ich habe tatsächlich auch bis zum Endspiel habe ich geguckt. Ich war dabei, obwohl Deutschland ja dann leider im
Viertelfinale
Viertelfinale
war es, ja.
ausgeschieden ist. Allerdings ziemlich glorios, finde ich. Also bis zur letzten Sekunde gekämpft. Das fand ich schon wirklich eindrucksvoll. Und ich glaube, es war, ich glaube, das sagen ja auch alle nach Spanien, auch die beste Mannschaft im Turnier. Insofern fand ich das wirklich auch toll. Es war schön. Ich glaube, es war auch ein politisches Turnier, ganz, ganz sicher. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie alle auf die Nagelsmann-Rede dann nachher geguckt haben, aber letzten Endes nachhaltig irgendwas verändert, das super Sommermärchen, das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was politisch bewirken kann. Ich glaube, davon kann man sich dann irgendwie auch verabschieden, von solchen Sachen. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
Na, vielleicht waren wir ein
daran,
Handspiel davon entfernt, dass es ein Sommermärchen hätte werden können. Ja, aber auch dann, also wenn man nochmal diese konkrete Situation beschreibt, natürlich war das ein Riesenaufreger, ne? War das Handspiel, war es kein Handspiel? Ich glaube, da wurde auch schon alles gesagt zu dem Thema. Aber auch wenn es weitergegangen wäre, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir haben 2006, hätte es nicht toppen können. Das war eine einzigartige Situation, die wir im Land hatten. Und ich habe ja gerade auch nochmal, oder wir haben ja vorher nochmal besprochen, was denn alles passiert ist einfach in der letzten, lass es im letzten Monat einfach sein. Unsere Liste ist bei weitem nicht vollständig. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von Fußball, um dort,
Ja,
ich meine, ich sage jetzt mal,
allerdings.
dieses Weltgeschehen, was da eigentlich wirklich gerade tragisches, schlimmes, was Kriege angeht und was da alles passiert, da so eine positive Wendung dem nochmal mitzugeben. Ich glaube, das wäre ein bisschen viel verlangt von Fußball und
Absolut.
auch von den Sportlern, die da unterwegs waren, also von den ganzen Fußballern. Und du sagst, es war eine sehr, sehr politische EM, fand ich auch. Und wir haben es, glaube ich, mit Frankreich gesehen. Ich fand das Kylian Mbappé, der dann auch irgendwie seine
Ja.
Rede gehalten hatte während der Pressekonferenz, er wurde da gar nicht drauf angesprochen. Also er hat ja dann nochmal gesagt, das ist jetzt eine Richtungswahl für uns auch. Wir müssen zusammenstehen, wir dürfen es nicht geschehen lassen, diesen Rechtsruck. Und er hat gesagt, gibt Sachen, die wichtiger sind als Fußball in dem Moment. Und das fand ich schon ein sehr, sehr beeindruckendes
Das war
Statement
stark.
von ihm.
Also,
Vor allem, er ist
das
halt
war
vorher auch nicht
stark.
aufgefallen. Er ist nicht aufgefallen vorher als jemand, der so extrem politisch
Ja.
irgendwie ist. Aber man hat richtig gemerkt, das ist ein Anliegen für ihn. Er möchte das sagen, weil er wurde nicht darauf angesprochen und wollte da wirklich ein Statement setzen. Und auch Nagelsmann, die Rede von Nagelsmann war auch, ich meine, am Ende ist das alles Politik, haben wir ja schon ganz oft besprochen. Jede Form der Kommunikation, am Ende ist alles Politik. Ja, fand ich schon beeindruckend. Und wenn ich nochmal so dieses Turnier Revue passieren lasse, muss ich auch sagen, am Ende war das ein verdienter Sieg für Spanien, die einfach einen tollen Fußball
Absolut.
gespielt haben, die auch diese Euphorie mitgenommen haben. Und was ich wirklich schön fand, dass so im Gesamten, natürlich gab es Ausreißer nach unten, es gab auch welche nach oben, wenn ich an die Schotten denke, das ist da, war sehr, sehr schön mit denen. Aber dass wir gute Gastgeber waren, das fand ich cool, dass es wirklich, ich sage es mal, wie gesagt, es gab natürlich Ausreißer, aber dass eigentlich der Grundtenor war, die Leute haben sich wohlgefühlt hier und das war eine gute EM, so von der Stimmung her und von dem, ja, wie wir quasi die EM gehostet haben. So, und
Ich
das hat
glaube
mich
auch,
schon
also
wirklich gefreut.
der Plan ist, glaube ich, schon, also ich meine, es gab ja große Befürchtungen irgendwie, was das Sicherheitskonzept angeht, was diese ganzen Themen angeht. Und ich glaube, da kann man ja schon einmal durchschnaufen und froh sein, dass da nichts Großartiges, also nichts wirklich Schlimmes passiert ist, dass es weitgehend friedlich geblieben ist, dass es keine vereitelten Anschläge oder womöglich gar richtige Anschläge gab. Also da wurde ja viel drüber gesprochen. Ein ja, Chapeau an alle Sicherheitskräfte und herzlichen Dank, dass da alles gut geklappt hat. Was natürlich auch klar geworden ist, was in Deutschland nicht funktioniert. Ne? Alle lachen jetzt so ein bisschen über uns, was so Infrastrukturen, was die Deutsche Bahn angeht. Ich halte mich da ja immer so ein bisschen zurück, weil ich irgendwie schon auch finde, so, also ich bleibe irgendwie auch eine große Verfechterin der Deutschen Bahn. Und wenn ich jetzt höre, das Angebot soll eingeschränkt werden, damit sie besser wird, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber das ist natürlich schon, also ich glaube, ja, wir waren gute Gastgeber. Ich glaube aber auch, dass das Bild von Deutschland in anderen Ländern sich schon auch noch mal ein bisschen verändert hat, ne? So von wegen die gut organisierten und durchstrukturierten und ja, Deutschen, wo der Fahrplan funktioniert, ne? So wenigstens das, wenn sie auch manchmal ein bisschen spröde sind. Und ich glaube, darüber kann man schon diskutieren, ne? Und ich finde auch so diese politischen Äußerungen, also ich finde, wenn man das jetzt mal so mit der WM in Katar vergleicht, das war ja auch eine hochpolitische WM. Allerdings wirkte alles, was dort sozusagen politisch geäußert wurde oder getan wurde, sehr aufgesetzt. Also da war so dieses, wir müssen irgendwie was sagen. Also wenn schon irgendwie dieser Skandal, was ich ja als Skandal empfinde, dass die WM überhaupt dahin gekommen ist nach Katar, wenn das schon so ist, dann müssen wir uns jetzt alle irgendwie positionieren und äußern. Das wirkt ja alles immer ein bisschen aufgesetzt mit dieser Binde und was weiß ich was allem und wer da was zu wem sagen sollte und nicht wollte und nicht konnte und was weiß ich. Ich fand es jetzt irgendwie sehr authentisch und irgendwie organisch, wenn solche Äußerungen passiert sind, wie zum Beispiel von Mbappé oder auch von Nagelsmann. Natürlich sind das keine Politiker, aber es wirkte irgendwie organisch und ernst gemeint und irgendwie aus dem Herzen irgendwie.
Genau,
Ne?
es wirkte
So, so,
echt. Weißt du, es wirkte
ja,
echt,
genau.
als wenn es wirklich ein Anliegen wäre. Ich habe es denen auf jeden Fall
Ja.
abgenommen. Und das
Ja.
ist was vielleicht, was sich viele Politiker und Politikerinnen mal ein bisschen abschauen könnten, irgendwie mal wirklich wieder dieses Echte, zu haben. Aber wenn man es klar mit Katar mal vergleicht, ne, das ist halt dann wirklich, wenn so ein Turnier in einer funktionierenden Demokratie stattfindet, wo einfach Meinungsäußerung erwünscht ist und erlaubt ist und man wirklich auch mal gerne auch
Stimmt, ja.
polarisierend was sagen darf, ne? Solange wir natürlich nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen, was wir ja auch gesehen haben mit dem Wolfsgruß und solche Geschichten, ne? Das geht natürlich nicht.
Stimmt.
Aber das finde ich war nochmal ein Riesenunterschied, weil da haben sich halt einfach, und dann wirkt es nicht so aufgesetzt mit dieser
Nee,
Armbinde und
genau.
mit diesem ganzen, hier, wir dürfen jetzt so ein Foto machen oder machen da jetzt mal so eine Äußerung, sondern das ist dann halt einfach ein komplett anderes. Hat alles auf einem komplett anderen Level stattgefunden.
Und wenn du, also dann hast ja Mbappé jetzt auch, haben wir ja schon erwähnt, ne, Wahlen in Frankreich. Es war ja irgendwie wirklich ein Kamikaze-Unterfangen, was Macron da auf den Weg gebracht hat, ne, das Parlament aufzulösen und neu wählen zu lassen in diesen zwei Wahlgängen. Ja, und was ist dabei rausgekommen? Ne? Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Das würde mich jetzt auch wirklich mal interessieren. Die Euphorie war ja einfach jetzt nach dem zweiten Wahlgang wahnsinnig groß. Wir haben die Bilder aus Frankreich gesehen, wo man das vielleicht dann auch sogar noch nachvollziehen kann, wenn du in dem Land lebst, dass es dann eben sozusagen diese Koalition gegen den Rassemblement National gab, dass die eben sozusagen jetzt nicht, also dass diese Koalition gegen den, dass die quasi gewonnen hat, die linke Koalition. Ich konnte die, und vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich eben nicht in Frankreich lebe, diese Euphorie nicht so ganz verstehen, weil Fakt ist ja trotzdem, dass das Land sehr blau ist. Also das Gute ist natürlich, ja, diese Koalition hat erkannt oder die Franzosen haben erkannt, wir müssen lernen zu koalieren, um bestimmte Dinge zu verhindern, die schlimm sind. Und das ist den Franzosen ja jetzt auch, das ist ja was Neues, dass sie sozusagen koalieren müssen. Aber wenn du dir die Landkarte angeguckt hast, es wurde eher mehr blau gewählt als vorher und die Karte ist sehr blau. Und insofern ist ja sozusagen das Problem nicht weg, nur weil sich eine Koalition, die ja auch, wo man sich auch fragen kann, wie lange hält die? Ich meine, Mélenchon, also ist jetzt auch nicht so ganz ohne, wie lange hält so eine Koalition. Aber das Problem ist ja nicht weg, ne? Also die Ursachen sind ja nicht irgendwie, die Leute wurden ja jetzt nicht auf einmal in der Mehrheit davon überzeugt, dass es besser ist, nicht RN zu wählen, ne?
Genau. Und also da finde ich, da kann man eine sehr gute Brücke zu Deutschland einfach schließen, zu den Wahlen, die jetzt bei uns noch anstehen, die Landtagswahlen. Das ist ja eine Taktik, die bei uns genauso aufgehen soll. Also das ist jedenfalls der Wunsch von den, ich sage es mal, von den demokratischen Parteien bei uns, dass man sich zu einer Koalition zusammenschließt, um einfach AfD verhindern zu können, so wie jetzt in Frankreich, wie es jetzt geklappt hat. Ich habe damit so meine Probleme, muss ich sagen, weil wie du sagst, ne, die Koalition, wie lange die halten, das ist immer so eine Sache. Und da tun sich Parteien zusammen, da tun sich Organisationen zusammen, die meines Erachtens nach sehr, sehr wenig Schnittmengen haben, außer dass sie sagen, wir sind gegen rechts. Und das ist natürlich schwierig, weil du dann absolut dein Profil verlierst. Und wenn dann diese Koalition zerbricht, dann wird diese Partei oder diese Bewegung, die du da eigentlich versucht hast zu verhindern, wird dadurch nur noch mal mehr gestärkt. Und ein gegen etwas sein kann vielleicht auf den ersten Metern helfen, etwas zu verhindern, aber es schafft auf jeden Fall keine eigene Identität. Und das ist ja das, was wir immer wieder ansprechen, jetzt auch in unseren Gesprächen. Gegen etwas sein ist natürlich, es vereint so, aber es schafft keine neue eigene Vision. Und das ist ein großer Punkt, der in Frankreich, finde ich, nicht geklappt hat. Auch wenn man jetzt sagt, naja, okay, rechts wurde verhindert in dem Sinne. Aber du sagst selbst, guckt euch die Frankreich-Karte an, und dann siehst du, wie rechts verhindert wurde, nämlich eigentlich gar nicht. Und es ist ein Aufschieben gerade. Und die richtigen Themen werden meiner Ansicht nach da gar nicht richtig angepackt, sondern das ist jetzt wieder, wir haben es jetzt haben wir ein paar Jahre Ruhe gefühlt und dann geht es weiter. Jetzt gucken wir mal, wie diese. Wie das weitergeht mit den Themen. Deswegen, ich finde es sehr, sehr schwierig. Und wenn wir es jetzt auf Deutschland nochmal rüberschieben, dann sehe ich da auch jetzt gerade eigentlich nicht die Chance, die jetzt da ist. Also es sind noch ein paar Monate bis zu den Wahlen. Und die letzten Monate wurden, finde ich, auch überhaupt nicht genutzt, um eigenes Profil zu machen, um wirklich zu sagen, hey, wir stehen dafür und wir wollen einfach rechts verhindern. Wenn wir jetzt Haushalt anschauen und solche Sachen, ne? Also diese Haushaltsdiskussion, da haben sie sich ja schon wieder fast irgendwie zerrissen, die Ampelkoalition. Natürlich gab es jetzt irgendwie eine Einigung. Es gibt jetzt einen Haushalt, was schon mal gut ist. Es wird dann nach der Sommerpause drüber diskutiert. Aber selbst da sagen ja schon aus den eigenen Reihen, sagen ja schon die Ressorts, ist schwierig, wir haben zu wenig. Wie kriegen wir das irgendwie hin? Ja, ich
Das
tue mir da einfach schwer.
Ja, also bin ich da voll dabei, weil wir haben ja auch im Zuge der Europawahl darüber gesprochen, ne? Also, dass
Genau.
wir ja nun wirklich gesehen haben, es reicht nicht aus, was du gerade gesagt hast, ne? Zu sagen, Nazis raus, also gegen irgendwas zu sein, sondern wofür bin ich? Welche Probleme lösen wir und auf welche Weise? So, dass das irgendwie eigentlich viel zu selten irgendwie auf eine Art und Weise thematisiert wird, wo die Leute sagen, ja, okay, das verstehe ich. So, das ist einsichtig. Da hat jemand auch meine Perspektive verstanden. Natürlich kannst du nicht die Perspektive von 80 Millionen Menschen verstehen, darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber dieses Probleme lösen, dieses konstruktiv Probleme lösen, mehr im Vordergrund stehen muss, als zu sagen, ich bin gegen das und das. Auch wenn es natürlich der vielleicht der erste Schritt ist, ne, zu sagen so, ja, natürlich, ich bin gegen Rechtsextremismus, ich bin gegen Nazis. Natürlich ist das der erste Schritt, aber das ist ja eigentlich nur die Motivation, etwas zu tun. Und ich glaube, dieses, was getan werden muss, welche Probleme gelöst werden, das ist doch das, was die Leute dann letztendlich interessiert. Und nicht sozusagen auch die Motivation zu sagen, ich bin gegen etwas, aber wofür? Wofür bin ich
Genau,
so?
wofür steht
Und
man eigentlich?
ja, und ich bin jetzt gespannt, was in Frankreich passiert. Eine meiner besten Freundinnen lebt seit 3 Jahren in Frankreich. Die hat das natürlich irgendwie auch nochmal in der Bretagne, die ja sehr blau ist, und wir haben uns dann nochmal darüber unterhalten, wie das eigentlich auch so im Alltag ist, ne? Also so, und sie sagt, und das ist auch meine Erfahrung, ich fahre ja auch sehr gerne nach Frankreich und muss zugeben, dass ich es vermeide, mit den Menschen, mit denen wir da auch immer wieder in Kontakt gekommen sind, auch tatsächlich über Politik zu sprechen, weil ich finde, so in Frankreich und auch in Italien geht das häufig so in dieser Lebensart so irgendwie unter. Es wirkt immer alles sehr. Und ist es ja auch gastfreundlich, savoir-vivre, so Gesellschaft, also eine Kultur, die sehr auf irgendwie miteinander essen, miteinander trinken, was weiß ich, was irgendwie ausgerichtet ist. Und da geht das oft so ein bisschen unter. Und deswegen merke ich, dass das echt schwer ist, da will man da manchmal gar nicht so tiefer eindringen, ne? Das merke ich an mir selber auch.
Ja, total. Wie du gerade es nochmal Italien ansprichst, ein Freund von mir lebt nicht mehr in Italien, ist aber, also ist Italiener, und mit dem spreche ich da auch manchmal drüber, und der ist natürlich oft noch in der Heimat. Und der lebt unten, oder die Familie kommt aus Bari, so die Ecke, also im Süden Italiens. Und er sagt auch oft, dass die Politik, also, und wir versuchen es wirklich sehr allgemein zu halten, dann sagt aber, die oft vor den wirklichen Problemen werden die Augen zugemacht, irgendwie so. Und gerade wir in Europa neigen auch dazu, so ein bisschen wegzugucken, was da gerade in Italien passiert. Und er sagt natürlich, Migration ist jetzt nicht das als Problem zu bezeichnen, ist schwierig irgendwie so, ist aber eine ungeordnete, dass man nicht weiß, wer kommt denn ins Land oder wer kommt in die EU rein, dass da kein Verständnis da ist und dass man dann sofort in eine gewisse Richtung gedrängt wird, wenn man sagt, naja, also ich würde schon gerne wissen, wer nach Europa reinkommt. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist auch so eins der größten Themen natürlich auch in Frankreich. Ja, also, dass man da halt auch nicht weiß, wer kommt denn da eigentlich rein. Und dann reden wir über Kriminalität. Dann reden wir natürlich auch, dass auch Franzosen und das Deutsche und dass sie alle genauso kriminell sind wie andere auch, kann man natürlich auch sagen. Trotzdem gibt es da vermehrt Probleme, weil man halt einfach nicht weiß, wer da ist eigentlich, ne? Und das ist natürlich schon auch sehr, sehr schwierig. Und da kümmern sich halt sehr, sehr wenige drum. Und das ist halt ein Thema, was halt am liebsten von rechts besetzt wird und vielen einfach so ein bisschen aus der Seele spricht.
Ja, wobei, ich meine, in Frankreich das ja auch so ist, was wir jetzt auch, oder was man ja auch in USA beobachten kann, auch zum Teil in Deutschland beobachten kann, dass es schon ja auch ich kenne die Prozentzahlen jetzt nicht genau, aber doch keine geringe Prozentzahl an Menschen mit Migrationsgeschichte in den Ländern gibt, die tatsächlich auch diese rassistischen Parteien wählen. Ne? Also Marseille zum Beispiel ist ja sehr eine heterogene Stadt, eine sehr diverse Stadt. Also und ganz Südfrankreich ist ja auch sehr blau. Also Und eben auch sehr viele Menschen, die selber eine eigene Migrationsgeschichte haben, da auch bei ihrem Gang aus dem Wahllokal, ja, ich habe Rassemblement National gewählt. Und das ist eben genau die Frage. Nun hat sich Marine Le Pen ja in den letzten Jahren auch sehr entwickelt, in Anführungsstrichen, und ist da sehr staatsfrauisch auch geworden, hat halt im Gegensatz zu vielen anderen, ist sie konsequent aufs Land gereist, ne? Also die ist auf die Dörfer und hat mit den Leuten auf dem Land gesprochen. Die ist natürlich auch genauso in den Städten. Die hat das einfach auch geschickt gemacht, ne? So. Und das ist ja immer wieder das, ne? So, den Leuten das Gefühl zu geben, die Probleme zu lösen, ob sie es dann tatsächlich machen würden und könnten und auf welche Weise, ne? Aber ja.
Ja, aber du kannst gerade nochmal sagst, sie ist aufs Land gereist, ne? Sie hat versucht irgendwie so versucht sich ja selbst eher, ich sage es mal, mit rechten Themen, aber so ein bisschen die Mitte zu besetzen. Ist ja was auch Trump jetzt vermehrt auch wieder gemacht hat, ne? Weil die wissen natürlich, okay, die Wahl gewinnst du einfach, wenn du noch ein bisschen weiter in der Mitte bist, obwohl natürlich in den USA eine sehr krasse Blockbildung ist. Und Wechselwählende eher selten, sage ich mal so. Also das gibt das System auch gar nicht so richtig her. Ich habe mich nur gefragt, wenn wir uns die letzte Bundestagswahl mal anschauen oder wenn wir uns Landtagswahlen anschauen, die größte Gruppe in diesem ganzen Parteienzirkus, den wir da sehen, sind die Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Und die kriegst du doch nicht in einer Vereinigung gegen eine Partei. Die kriegst du doch nicht, wenn man sagt, hey, wir wollen nicht rechts oder sowas, ne? Sondern die kriegst du doch wirklich nur mit Themen. Wie kriegst du denn Leute, die sagen, hey, wir fühlen uns hier nicht gesehen und ich habe keinen Bock auf Protest wählen oder irgendwie so ein Mist, sondern die sagen, naja, also ich möchte überzeugt werden von einer Vision, ich möchte von Themen mitgenommen werden. Ich frage mich, warum dieses Potenzial irgendwie gefühlt nicht angegangen wird. Warum, wir reden ja so plus minus über ein Drittel. Ein Drittel, das ist richtig was. Wenn wir davon es schaffen, Leute zu mobilisieren, dann schrumpfen automatisch die Werte von den anderen. Automatisch gehen dann die Werte runter. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, warum da nicht mehr gemacht wird. Oder vielleicht kommt es nicht an bei mir. Es kann ja auch sein, dass da ganz viel gemacht wird, aber irgendwie sind die Maßnahmen, irgendwie greifen die nicht so richtig. Und da muss man doch so ein Gefühl dafür entwickeln, wie man das hinkriegt. Und vielleicht muss man mal andere Wege gehen. Und da sind wir wieder beim Fußball. Ich glaube, so jemand wie Nagelsmann, ja, der hat mit seiner Rede, hat er mehr Leute erreicht, als irgendwie Scholz jemals irgendwie erreichen wird, irgendwie auf dieser Gefühlsebene. Dass man die Leute da mal packt, ja, oder MAP, der die Leute bei der Ehre gepackt hat, der gesagt hat, Leute, wir müssen jetzt was tun, wir müssen aufstehen für unsere Demokratie, wir müssen da wirklich was machen. Oder wir haben es doch gesehen, Anfang des Jahres, als diese Demokratiebewegung, die Menschen auf der Straße waren, die wirklich gesagt haben, hey, das Land gehört nicht den Rechten, sondern das gehört uns. So. Und da waren mehr Leute auf der Straße, die nicht. Ich würde wetten, da waren einige, die nicht wählen gehen. Aber dann ist doch nicht die Antwort, ja, ihr müsst jetzt in Parteien eintreten, um wieder Demokratie mitzugestalten. Das kann doch nicht die Antwort sein, sondern die müssen doch ein Angebot machen und sagen, hey, so könnt ihr mitgestalten. Und zwar, das sind die Themen. Welche Themen sind euch wichtig? Und wie kriegen wir die Themen in die aktuelle Politik umgesetzt, ohne sich da gegenseitig irgendwie zu zerfleischen? Und das ist was mich so aufregt. Und das ist ja nicht. Die Wahlen, die jetzt im September stattfinden, die kommen mir nicht überraschend. Das ist relativ lange bekannt, wann die sind. Ja? Und nach den Wahlen kommen andere Wahlen und wieder andere Wahlen. Wann wachen wir denn endlich mal auf und fangen an, wirklich, wirklich zu handeln? Und das frage ich mich wirklich. Natürlich werden immer permanent irgendwelche Sachen gemacht und ich weiß, es ist schwierig, die Parteien, wie die aufgestellt sind. Und das ist natürlich auch alles demokratisch und es ist ja auch gut so. Und Demokratien sind schwierig oder demokratische Strukturen arbeiten langsam. Ich weiß, es ist alles problematisch, aber irgendwie, ich versuche immer optimistisch zu sein, aber es fällt mir jedes Mal schwerer, muss ich sagen.
Ich merke das. Ich registriere das wohl. Ja, aber es geht, worum es ja letzten Endes geht, also ist und ja, ich weiß gar nicht, wie das, ja, das, eben das Vertrauen zu gewinnen, Probleme lösen zu können und nicht das Gefühl zu geben, Und das ist, finde ich, im Moment so ein bisschen das, was oftmals ich so als Haltung irgendwie auch, finde ich, ankommt. Dieses Gefühl, zu sagen, ich weiß es besser, weil ich habe mehr Ahnung von Politik und ich weiß es besser und deswegen finden wir finden schon die richtige Lösung, auch wenn du das jetzt nicht verstehst, lieber Bürger, liebe Bürgerin. Wir finden schon die richtige Lösung, weil wir wissen das besser so. Und das mag vielleicht ja auch zum Teil stimmen, natürlich, weil natürlich weiß ich vieles nicht und kann vielleicht auch vieles nicht in Zusammenhang bringen und abwägen, was die Politikerinnen und Politiker mit großer Verantwortung tun. Aber es ist, glaube ich, dieses Gefühl, dass ich das Vertrauen habe, dass da die bestmögliche Lösung gefunden wird und nicht, dass da irgendwie alle sich ihre parteipolitisch beste Lösung finden wollen und letztendlich darüber vergessen, welche Probleme für die Menschen gelöst werden wollen. Und ich glaube, dieses Vertrauen, ich glaube, dieses Vertrauen, das ist einfach echt abhanden gekommen. Sowohl das Vertrauen in die Menschen, in die Politikerinnen und Politiker, als auch irgendwie in Strukturen. Also also wir sind jetzt von Frankreich mal schnell jetzt gerade nach Deutschland gereist, wie unsere Strukturen, aber das gilt ja auch für Frankreich, wie Strukturen funktionieren und wie sehr wir uns auf unsere alltäglichen Strukturen verlassen können. Infrastrukturen, Mobilität, ein Leben, das wir uns in irgendeiner Form auch leisten können, Wohnungen, was weiß ich. Also so dieses, ich finde, alles hängt irgendwie auch gerade an so dem Vertrauen in unsere Strukturen und auch in unsere demokratischen Strukturen natürlich. Also so, dass es besser ist als in anderen Strukturen, dass uns irgendwie auch eine klare Perspektive aufgezeigt werden kann, womit ich nicht meine, dass mir meine Entscheidungen abgenommen werden sollen, mich da zu beteiligen, sondern einfach eine gesellschaftliche, positive Perspektive. Auch darüber haben wir jetzt schon öfter gesprochen. Also, und wenn ich jetzt mal den Schlenker, weil wir wollen ja heute nicht so lange sprechen, was heißt das jetzt für die USA im Herbst? Weil das wird ja eine weltweit entscheidende Wahl werden, ne? Und da gibt es nun mal nur diese zwei Parteien, leider. Ja.
Und da wird es halt so werden, dass, das habe ich gestern Abend, ich habe dann gestern Abend Tagesthemen extra irgendwie nochmals gesehen, gerade weil die Entscheidung mit Biden da sehr, 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 sehr akut war, dass es wirklich auf Nuancen ankommen wird. Weil diese Blockbildung so extrem ist und das Wahlsystem in den USA mit den Wahlmännern und Wahlfrauen natürlich so, ich sage jetzt mal, so krass ist, dass wirklich schon kleinere Unterschiede schon eigentlich alles entscheiden können. Aber wie du sagst, auch genau dort, nachher wird entschieden, wem traue ich es zu wem habe ich Vertrauen? Habe ich zu Trump Vertrauen oder habe ich zu einer Kandidatin Harris irgendwie Vertrauen? Und dann, weißt du, das sollte vorher nicht so klingen, dass die Politik jetzt alles entscheiden soll und
Das habe
die
ich auch nicht
müssen mich
so
jetzt
verstanden.
gewinnen. Nee, genau. Die müssen mich jetzt da gewinnen, irgendwie was mitzumachen. Ich finde schon, dass das keine Einbahnstraße ist. Ne? Trotzdem ist unser System halt als repräsentatives System so ja auch ausgelegt, dass ich auf jeden Fall mal einen Vorschlag bekommen sollte, ne? Oder eine Vision erklärt kriegen sollte. Und ich bin auch voll bei dir. Es gibt manche Themen, die begreife ich vielleicht auch gar nicht. Ne? Also Thema Mittelstreckenraketen in Deutschland Stationierung. Ich finde schon, dass man da im Parlament drüber diskutieren könnte, ne? Aber offensichtlich gibt es bei uns rechtliche Regularien, die sagen, verstehe ich vielleicht nicht, aber ist okay. So, ne? Das ist halt einfach bei uns rechtlich dann doch so geregelt. Trotzdem möchte ich, dass man es mir erklärt. Ich möchte, dass man da transparent ist und dass man es mir erklärt und dass ich da mitgenommen werde bei diesen Themen.
Nicht
Das
mitgenommen,
finde ich.
bitte. Eingebunden.
Eingenommen, Entschuldigung, nicht mitgenommen, ja.
Beteiligt. Nicht
Beteiligt,
mitgenommen, bitte nicht.
mitgenommen. Es werden sehr viele Sachen sonst mitgenommen, ne? Oder mehr
Ja.
Leute versucht mitzunehmen.
Das
Und
klingt
da
immer nach
muss ich
Bushaltestelle.
schon so ein bisschen, ne? Wobei, jetzt könnte ich wieder einen dummen Spruch machen, die kommen ja auch nicht pünktlich und auf dem Land fahren sie erst recht nicht. Und da finde ich, das kriegen ja einige bei uns, kriegen die das ganz gut hin. Also das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie nur Leute haben, die da einfach total versagen auf diesem Punkt,
Nee,
sondern wir
gar
haben da
nicht.
wirklich richtig gute Leute. Wir haben oft über Habeck gesprochen irgendwie. Habeck, finde ich, der macht es einfach gut, der nimmt mich mit und ich merke, dass es für ihn schwer ist, einfach manche Entscheidungen auch irgendwie zu verkaufen zu müssen oder erklären zu müssen. Ich finde auch ein Pistorius, finde ich auch, der da einfach erklärt, oder auch ein Hubertus Heil, wenn ich ihn gestern Abend wieder gesehen habe, der jetzt gerade in den USA ist, um sich da eigentlich mit der Arbeitsministerin dort zu sprechen und über Jobs zu sprechen, über wirtschaftliche Perspektiven zu sprechen, der sich dann hinstellt mit Ingo Zamperoni und mal kurz erklärt, wie so die Zusammenarbeit dann läuft, und dass er dann so ein bisschen quasi schon Außenreporter war, der die Situation in den USA beschrieben hat. Und der dann halt auch einfach erklärt. Und das fand ich halt wirklich angenehm mal an der Stelle, dass da jetzt nicht irgendwie Parteipolitik oder irgendwas gemacht wird, sondern da wird erklärt, wie Politik funktioniert, wie dann deutsch-amerikanische Beziehungen aussehen und wie sich die deutsche Regierung auf beide Fälle auch vorbereitet. Aber dann bezieht er ganz klar Position und da sagt er als Sozialdemokrat wünscht natürlich den Demokraten alles Gute. So, und für Erfolg. Und das finde ich, da ist die Stellung bezogen, da weiß ich jetzt, woran ich bin. Mir wurde es erklärt, es wird auf beide Eventualitäten wird sich vorbereitet. Und finde ich, so kann Politik auch funktionieren. Und da
Ich
fühle ich
hoffe auch
mich,
ehrlich gesagt,
ja.
ja.
Entschuldigung, so.
Entschuldigung.
Nee, sag, was hoffst du denn?
Nee, ich hoffe, dass auch Konservative eher den Demokraten die Daumen drücken. Also ehrlich gesagt, weil ich meine, ich finde, für keinen vernünftig denkenden Menschen kann Trump eine Alternative sein. So, also das muss man auch so sagen. Aber ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es so ist. Aber ich meine, bei zwei Parteien ist die Auswahl natürlich auch nicht besonders groß. Aber ich meine, wenn Trump die Alternative ist, ich finde, dann kann man nur den Demokraten die Daumen drücken. Auch wenn ich denke, dass die unfassbar viel falsch gemacht haben, was jetzt diese Präsidentschaftskandidatur angeht. Also inhaltlich vielleicht gar nicht mal unbedingt, weil Biden hat ja keine schlechte Bilanz, aber das ist es ja auch, ne? Und da frage ich mich jetzt irgendwie, stimmt das, was ich selber gesagt habe? Weil Biden hat ja schon auf der einen Seite einige Probleme gelöst. Ja, aber der Punkt ist eben, dass es oft nicht bei den Menschen selber angekommen ist, ne? Also, dass die Menschen selber sozusagen von der gut laufenden Wirtschaft oft nichts im Portemonnaie auch gemerkt haben. Also, wenn man es jetzt nur mal auf die wirtschaftlichen Aspekte bezieht, ne? Aber ich bin jetzt gespannt. Ich meine, das ist ja wirklich jetzt ein sehr, sehr spannender Moment. Also, dass im November ist Wahl und im Prinzip haben die Demokraten keinen Präsidentschaftskandidaten, keine Kandidatin, weil offiziell ist es ja noch nicht. Und manche sagen ja auch, dass es besser wäre, das jetzt auch tatsächlich demokratisch entscheiden zu lassen, wer denn jetzt Kandidatin oder Kandidat wird. So, Kamala Harris wurden ja viele, viele große, große Hoffnungen in sie gesetzt, als sie Vizepräsidentin geworden ist. Hat natürlich auch die beklopptesten, also nein, die mit am schwierigsten zu lösenden Themen bekommen, mit denen sie sich natürlich auch abgekämpft hat. Ich bin sehr gespannt. Also es gibt ja durchaus auch Menschen, die, glaube ich, jetzt auch einfordern, dass es da vielleicht nochmal ein demokratisches Verfahren gibt. Aber es ist ich mag noch gar nicht so richtig an den 5. November ist es, glaube ich, denken, weil das einfach wieder so eine Nacht sein wird, wo man wirklich mit absolut bangem Herzen ins Bett gehen wird und sich fragt irgendwie, wie ist die Welt morgen, wenn ich aufwache, ne? So.
Und am Ende sind es ein paar tausend Stimmen, die quasi über
Ja.
die mächtigste Person, politisch mächtigste Person der Welt, entscheiden, ne? Also das ist schon krass. Ja, ich bin auch gespannt, wie das wird, mit Harris, ob der Prozess jetzt nochmal demokratisch abläuft. Wobei natürlich, am Ende entscheidet sie sehr viel über Geld, was schon gesammelt wurde. Und das kann ja nur, also die Spenden, die jetzt quasi schon da sind, kann ja nur Harris, nutzen, und eine andere Kandidatin oder Kandidat könnten das ja gar nicht nutzen, dann müsste nochmal komplett neu ein neuer Spendentopf quasi aufgesetzt werden, was natürlich auch nochmal schwierig ist. Und ich habe mit einem Freund in den Staaten auch nochmal drüber gesprochen, der meinte, vielleicht ist es sogar ein Vorteil für Harris, dass sie in den letzten 4 Jahren nicht so richtig in der öffentlichen Wahrnehmung da war, weil dann wird sie eben nicht mit Biden in Verbindung gebracht oder nicht so krass jedenfalls. Und sie ist dann so eine Art das neue Gesicht. Das könnte nochmal so
Auch
ein bisschen
interessant.
ein Vorteil sein. Fand ich auch sehr spannend. Und vielleicht noch ein Wort ganz kurz zu Biden. Ich muss sagen, politisch gesehen finde ich, Biden war der richtig stark. Und ich finde auch, dass er wirklich thematisch drin war und oder thematisch drin ist immer noch. Das ist natürlich auch so ein bisschen medial aufgeputscht worden und natürlich jetzt von Wahlkampfteam von Trump auch nochmal, dass es sehr auf seine Fehler und auf seine, die sind auch dramatisch, muss man sagen. Das darf
Ja,
eigentlich sowas nicht
absolut.
passieren. Selbst wenn man sagt, ja, er ist eigentlich Stotterer und sowas. Ja, aber er
Ja,
ist
nee, aber es
amerikanischer
geht gar
Präsident.
nicht.
Das sind Fehler, die dürfen dir einfach nicht passieren. Und was auch ein Punkt ist einfach, das sind einfach zwei alte weiße Männer und zwei sehr alte weiße Männer. Und deswegen, das ist bei allem, was man fachlich und inhaltlich sagen kann, was bei beiden vielleicht gut war, der andere Punkt, nämlich die Außenwirkung, das ist ein großer Punkt und der ist sehr, sehr wichtig und den darf man nicht unterschätzen. Und ich habe gestern Abend, habe ich nur gehört und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, denn es war auch, glaube ich, bei den Tagesthemen. Da haben gesagt, Harris hat Biden, also Biden, nämlich Trump und Biden, eins voraus, sie kann problemlos, elegant eine Treppe runterlaufen, ohne hinzufallen und kann sich einfach äußern, ohne dass ein Skandal am nächsten Tag in den Zeitungen steht. Und das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt, den sie Biden voraus hat.
Ja, also aber der eine Punkt, den du gesagt hast, ne, da macht mich halt, das ist halt auch der Punkt, der mich unfassbar wütend macht. Also, dass ein die von sich selbst größte, behauptet größte Demokratie der Welt zu sein, eine der Weltmächte, also die Weltmacht, fällt mir schwer gerade zu sagen, weil es da ja durchaus andere gibt, die leider auch da noch existieren, aber die wirklich. Ja, schon die Weltmacht, dass sie nichts anderes an Kandidaten hervorbringt als einen Irren und einen 81-Jährigen, der vielleicht klug ist, aber sagt, er kann nach 20 Uhr keine Termine mehr wahrnehmen, um sich zu schonen. Also ganz ehrlich, also bei allem Respekt auch gerade bei beiden natürlich vor der Klugheit und politischen Leistung und alles, aber das geht einfach nicht. Also das macht mich auch wahnsinnig wütend, dass es in so einem Riesenland offen niemanden anderes gibt, der da irgendwie aufgestellt wird. Es kann, also es, ja, klar, da sieht man natürlich auch wieder, wie das Wahlsystem in was für ein doofes Wahlsystem das auch ist und wie sehr das auf Geld und Macht und Spenden und was weiß ich, was alles ausgerichtet ist. Das sieht man daran natürlich auch, ne? Also, das hat natürlich auch systemische Gründe, natürlich, nicht auch, sondern wahrscheinlich ausschließlich systemische Gründe, aber es macht mich auch einfach wahnsinnig wütend. Das entsetzt mich auch. Und es ist aber nun mal so und ich würde Kamala Harris auf jeden Fall gönnen. Ich würde ihr natürlich vor allen Dingen gönnen, dass sie dann auch gewinnt. Nicht nur gönnen, sondern ich halte es für überlebensnotwendig, weil man mag sich ja auch gar nicht vorstellen, wenn Trump sich jetzt nach dem Attentat auch noch sozusagen als Wiedergeburt von Jesus sieht, was da dann auf uns zukommen könnte, ne? So,
Ja,
also.
also auf jeden Fall, um nochmal auf das Thema Richtung zu kommen, das ist wirklich krass, was 2024 an Richtung vorgibt. Und das wird ein Jahr werden, das, ich glaube, sehr, sehr entscheidend wird für die, also sehr, sehr richtungsweisend wird und auch die Richtung für die nächsten Jahre definitiv vorgeben wird, weil das sind Entscheidungen, die diesem Jahr getroffen werden, die nicht so schnell rückgängig machbar sind. Und deswegen, das wird auf jeden Fall krass werden. Also uns geht der
Es wird,
Gesprächsstoff nicht aus.
nee, es wird ein heftiger Herbst und ich glaube, wir werden ja in der nächsten Zeit wahrscheinlich jetzt auch nicht so unsere Regelmäßigkeit und einen zweiwöchentlichen Rhythmus einhalten können, einfach auch, weil wir auch mal Urlaub brauchen oder auch, ja, Sommerpause ist, der Herbst wird nicht nur veranstaltungsmäßig heiß, sondern also ich bin wirklich in so einer sehr gespannten Erwartung, worüber bei all den Veranstaltungen, die wir dann auch moderieren werden, was sozusagen der politische Hintergrund dafür sein wird, ne? Also sowohl, wir haben wir jetzt noch gar nicht eben drüber gesprochen, wir haben nicht darüber gesprochen, was jetzt in Europa ansteht, aufgrund auch neuer und bekannter Konstellation. Wir haben jetzt noch gar nicht im Detail über die Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern gesprochen. Also all das wird ja dann auch Hintergrund sein für die Diskussion, die wir dann im Herbst zwar zu unterschiedlichen Themen, aber doch ja vor diesem Hintergrund führen werden. Und da bin ich wirklich in einer sehr gespannten Erwartung und hoffe, dass der Sommer jetzt noch so ein bisschen vielleicht Durchschnaufen erlaubt, weil ich finde das schon auch keine, das ist nicht trivial, was da jetzt im Herbst so auf uns alle zukommt an Richtung, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Und für Scholz muss man ja auch sagen, ist das natürlich schon auch keine leichte Situation, weil Biden ja ein sehr enger Vertrauter war, die sich ja sehr eng abgestimmt haben. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so mal das Verhalten gegenüber der Ukraine angucke, da hat ja Scholz eigentlich nichts gemacht, was nicht mit Biden auch irgendwie abgestimmt war. Was das jetzt auch so für Folgen hat, das ja, muss man dann irgendwie noch mal sehen, ne?
Also das ist, ich muss leider sagen, ich bin ein bisschen pessimistisch, was angeht, dass wir den Sommer noch mal ein bisschen Ruhe kriegen. Und wenn ich mir die letzten 2, 3 Wochen anschaue, glaube ich nicht, dass es etwas ruhiger wird, sondern dass es, glaube ich, da jetzt gerade, dass wir dabei sind, Fahrt aufzunehmen. Trotzdem, ja, lass uns probieren, das mit ein bisschen Optimismus
Auf
zu
jeden
beenden.
Fall.
Und vielleicht wird es ja doch ein bisschen
Ja.
ruhiger und es kann ja sein, dass ich auch mal die eine oder andere gute Nachricht in diese ganzen Katastrophen
Ja.
mit
Aber
reinschummelt.
ja, und das, also nur ganz kurz noch eine Empfehlung. Musste gestern sehr viel bügeln und habe eine Doku-Serie geguckt, wo ich eigentlich erst gar nicht die gucken wollte, weil ich den Titel so doof finde. Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Also ich finde, da hätte man wirklich ein bisschen kreativer sein können. Ich habe mir dann aber tatsächlich die ARD-Doku angeguckt, fünfteilig, jeweils eine halbe Stunde die Folge, und finde sie echt gut, vor allen Dingen auch so, um das eigene Gedächtnis nochmal so ein bisschen aufzufrischen, um das alles nochmal so ein bisschen einzuordnen. Ich finde, es ist eine gute Doku geworden, lohnt sich reinzugucken. Und dann auch ARD-Mediathek, Macht auf Zeit, da werden verschiedene junge Politikerinnen, Politiker begleitet, die 21 in den Bundestag gekommen sind. Auch nicht schlecht, auch ein ganz, ganz nettes Format, die alle auch natürlich nochmal aufzeigen. Wir haben uns natürlich jetzt auch viel kritisch geäußert, aber die auch nochmal wirklich die große Verantwortung und das große Engagement und die große Belastung auch darstellen, denen Politikerinnen und Politiker heute auch ausgesetzt sind angesichts dessen, was da gerade so in der Welt passiert. So.
Ich habe nichts, muss
Hast
sagen.
nix.
Ich glaube, mit deinen Tipps kommen wir, glaube ich, mal ganz gut weit. Ich habe beide auch noch nicht gesehen. Werde ich gucken, dass ich mir die
Mach das mal.
irgendwie auch noch mal anschaue.
Ja.
Gerade Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Vielleicht gucke ich mir vorher noch Sissi an, um in den richtigen Mut reinzukommen
Also, wer sich den Titel
mit dem
ausgedacht
Titel.
hat. Ja.
Ich finde immer
Na
spannend,
gut.
weil irgendjemand hat gesagt, hey, das ist eine richtig gute Idee. Genauso nennen wir die Doku. Ja, damit vielleicht. Tschüss.
Naja, okay, Martin. Mach's
Julia,
erstmal
danke
gut.
dir.
Mal sehen, wann wir uns das nächste Mal sprechen. So lange wird es bestimmt nicht dauern, aber für heute erstmal tschüss nach Stuttgart.
Tschüssi nach Hannover. Schön war's. Danke dir. Ciao.
Jo, bis dann. Ciao.